Wegen mir jederzeit.
Ja, und da geht es auch schon raus, hinaus auf den See. Herzlich willkommen zum Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Heute zu Gast bei Bernd Kaulitzki in Wasserburg. Bernd ist Bodenseefischer mit Leib und Seele und da hatten wir natürlich jede Menge Fragen an ihn. Zum kulinarischen Highlight schlechthin, zum Saisonauftakt am See, den Rotaugenwochen, aber natürlich auch zur Zukunft der Bodenseefischerei. Und wir haben Bernd gefragt, warum er mit seinem Verein Wildfang Bodensee Champagner-Status für den Bodenseefisch anstrebt. Für dieses Gespräch durften wir es uns dann aber in der schönen Ferienwohnung von Bernd gemütlich machen. Hallo Bernd.
Hallo Peter.
Vielen Dank, dass wir zu Besuch bei dir sein dürfen. Heute soll es gehen um die Rotaugenwochen und um die Bodenseefischerei, den Fischfang am Bodensee. Und da haben wir einen guten Grund, dass wir uns mit dir unterhalten, denn du bist seit vielen Jahren Bodenseefischer und die Familie auch seit Generationen aktiv. Ist das richtig?
Ja, der Betrieb ist in der dritten Generation und ich habe Berufserfahrung von, ich glaube, 35 Jahren.
35 Jahre, wie bist du zur Fischerei gekommen?
Ja, ich meine, vom Vater her. Also öfters mit auf den See gefahren und das, was mich bei der Fischerei immer gereizt hat, ist kein Rat. Wenn du woanders bist, dann machst du einen Bereich und das andere macht jemand anders. Und wenn du selbstständig bist, Berufsfischer bist, machst du alles. Du bist für alles verantwortlich, aber du merkst halt dann auch, wenn du was nicht gemacht hast, es funktioniert nicht. Also du musst halt vorausschauend arbeiten. Aber du hast halt auch, wie gesagt, alle Bereiche und das ist eigentlich das Tolle und eigener Chef ist auch was Schönes.
Ich wollte gerade auf die Formulierung raus, du bist dein eigener Chef und findest das auch gut so.
Ja, auf jeden Fall, ja. Meine Mutter hat damals gesagt gehabt, geh doch ein bisschen mathematisch und sonst was. Und ich gesagt, nee, also das Selbstständige, das reizt mich, das möchte ich machen.
Und das ist bis heute so geblieben?
Das ist heute, ja genau, das ist bis heute so geblieben.
Bei der Fischerei am Bodensee, da denken viele zu Recht auch an Herausforderungen, die es da gibt. Wenn du jetzt auf die Zeit bisher mal zurückblickst, wie empfindest du dein bisheriges Berufsleben als Bodenseefischer?
Ja, ich meine, der Arbeitsbereich ist nicht der schönste auf der Welt. Ich meine, ich nehme gerne meine Gäste mit auf den See und die sind begeistert, weil jeden Tag eine andere Stimmung. Das ist einfach toll, du bist alleine. In der Zeit, wenn ich eine Stunde vor Sonnenaufgang raus bin, da ist noch ruhig. Wenn ich dann vom See heimkomme, dann stehen die Touristen langsam auf. Also das ist ein Traum. Ist echt der schönste Beruf der Welt. Natürlich im Winter bei minus 20 Grad macht es nicht so viel Spaß. Aber im Großen und Ganzen macht es Laune. Das Einzige, was man nicht mögen, ist Wind. Weil wenn Wind ist, dann trägt es uns das Boot ein bisschen stark ab. Und dann haben wir ein bisschen mehr Druck auf dem Netz und da haben wir größere Netzschäden. Es geht ins Kreuz. Aber Wind ist das Einzige, was mir nicht wegen. Aber ansonsten, ob es regnet, Sonne scheint oder sonst was, egal.
Also minus 20 Grad nimmst du lieber als Wind. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay, das sind jetzt so wahrscheinlich die Herausforderungen oder die Gegebenheiten, wenn es jeden Tag rausgeht auf den See. Es hat sich aber im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte auch einiges verändert, was den Fischfang am See betrifft, oder?
Ja, die letzten Jahre waren ganz extrem. Also, wo ich angefangen habe mit der Lehre, da war eigentlich Fächen in aller Munde. Fächen, nur Fächen, 80%, 70-80% waren die letzten 30 Jahre unser Hauptfisch.
Das ist auch, wenn man heute jetzt an Bodenseefisch denkt, du hast gerade die Gäste, die Touristen angesprochen, ist wahrscheinlich, die Fächen ist das, woran man denkt, bis heute.
Ja, ich meine, das hat man auch eigentlich bloß beworben. Man hat eigentlich bloß die Fächen beworben, aber es war ja ganz klar, wenn man 80% Fächen hat, macht man nur Fächen. Wir haben die anderen Fischarten wie Barsch und Zander, früher haben wir Barsch nicht einmal verarbeitet, aber Zander, Hecht, Seeforelle schon. Und die Rotaugen haben wir früher gar nicht richtig bedacht, aber mittlerweile ist es halt so, dass das Rotauge mein persönlicher Brotfisch ist, weil 70% vom Ertrag ist bei mir Rotauge. Und die Fächen sind jetzt die letzten Jahre total zusammengefallen. Letztes Jahr waren es bloß noch 7% vom Fangertrag.
Das heißt, die Fächen spielen für dich in deinem beruflichen Alltag als Bodenseefischer keine Rolle mehr und damit wahrscheinlich auch nicht auf den Speisekarten rund um den See.
Also wenn ich mal Fächen fange, dann tue ich die räuchern, weil die Touristen, die wollen Bodenseeflächen, das ist Bodensee und Bodenseeflächen gehört zusammen und dann gibt es halt dann immer wieder mal ein Fech von mir, vielleicht bei meinen Kollegen auch, aber das ist nicht mit der Massenfisch, also für Gastronomie reicht es nicht mehr, dass ich Gastronomie bedienen kann.
Warum, du hast gemeint, man hat die Fächen beworben, warum zuerst oder der Zeit lang nur die und warum hat man die anderen zunächst vernachlässigt?
Sagen wir so, die Fächen war halt, wie gesagt, der Massenfisch und der ist einfach zum Händeln, man kann ihn als Ganzen machen, man kann ihn als Filet machen, man kann ihn räuchern, geräuchertes Filet. Das war ja früher, hat man bloß ganze Fisch verkauft, mein Vater hat mit ganze Fisch angefangen und dann ist von der Schweiz das langsam rausgekommen mit dem Filetieren. Wir haben bis zum Schluss 90% als Filet verkauft von den Fächen. Alle anderen Fischarten haben erstens nicht die Masse, ich meine, wenn ich halt 100 Kilo Fächen fange und 2 Kilo Forelle, dann brauche ich die anderen bewerben, weil ich habe genug Privatkunden oder mal eine Wirtschaft, wo halt dann die Forelle als Besonderheit nimmt.
Sind die Fächen, schmecken die besser als zum Beispiel der Barsch oder das Rotauge?
Ich glaube, das Hauptargument war die Menge.
Okay.
Das Hauptargument war die Menge. Für mich persönlich ist der beste Fisch der Zander oder der Barsch, weil der hat auch gar kein Fett. Der hat null Fett, weil das Fett auch anders einlagert. Aber jetzt ist mein Massenfisch das Rotauge.
Das Rotauge. Ja, nicht nur bei dir. Es gibt ja jetzt im See jedes Jahr im April die Rotaugenwochen, wo diese Fischart und alles, was man damit zubereiten und machen kann, ja im Fokus steht. Warum? Was spricht fürs Rotauge? Warum ist es dein, was hast du vorhin gesagt, dein Brotfisch?
Ja, also für mich ist es halt so, wenn ich die heimische Gastronomie den möchte, dann, wenn ich dem 2 Kilo Fisch bringe, dann sagt er, du, was will ich damit? Das brauche ich nicht auf Karte setzen, das ist ja gleich aus. Und beim Rotauge, da fange ich zwischen 20 und 50 Kilo, an guten Tagen auch mal 150, 200 Kilo, was mir dann auch persönlich zu viel ist, weil du musst ja auch arbeiten.
Ja.
Und das ist halt für mich deswegen der Brotfisch, weil ich den in Massen an die Gastronomie liefern kann. Im Herbst vielleicht noch ein bisschen ein Barsch, vielleicht mal ein Zander, aber am Untersee eher vielleicht mal ein Schlei oder ein Karpfen, aber bei mir ist das Rotauge.
Und bei den Rotaugenwochen, da steht ja dann nicht nur bei dir, sondern auch rund um den See, das Rotauge, diese Fischart im Vordergrund. Was erwartet die Gäste denn da? Was muss man sich darunter vorstellen unter den Rotaugenwochen?
Die Rotaugenwochen, die finden eigentlich immer im Frühling statt, um die Ostern rum. Und es gibt verschiedenste Varianten. Man kann die als einlegen als Matjes, die einen legen sie in Essig, wie in Bratfisch, so als Vorspeise. Die Hauptmenge sind dann die geschnittenen Filet, die dann paniert werden in verschiedensten Soßen, Zubereitungen. Also es gibt einen Haufen Varianten.
Das heißt, die Gastronomie läuft zur Höchstform auf, wenn sie sich dann mit dem Rotauge intensiv befasst in der Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Wirtschaften, die haben dann 7, 8 Rotaugengerichte, auch mit Frikadelle und Eintopf und alles mögliche. Also wie gesagt, da ist der Koch, seine Kreativität, keine Grenzen gesetzt.
Jetzt hast du mir vorhin auch schon erzählt gehabt, man muss bei der Zubereitung beim Rotauge im Vergleich zum Fächen oder auch zu anderen Fischarten ein bisschen was beachten. Das Stichwort sind die Gräten, richtig?
Das Stichwort sind die Gräten. Dann hat man den früher eigentlich auch nicht so verwendet. Außer man hat ihn in Essig eingelegt, weil der Essig zersetzt die Gräten. Und der ist ähnlich wie der Hecht. Es sind nicht mehr Gräten drin.
Aber länger.
Sind länger, ja. Mhm. Und aufgrund von dem, dass sie länger sind, stört man das, wenn man die im Mund hat. Und jetzt gibt es halt Maschinen, entweder elektrische oder mit Handbetrieb, wo eine Walze, das Filet durch eine Walze gearbeitet wird und da werden die Gräten abgeschnitten. Mhm. Also man schneidet das Filet ein bis auf die Haut, dann merkt man die Gräten hinterher nicht mehr. Und wenn die halt hinterher dann zubereitet werden in der Gastronomie oder privat, das Eiweiß, das verbindet wieder das Filet miteinander. Also man merkt beim Essen nicht, dass es geschnitten ist.
Ah, das heißt, ich kann das beim Essen, dann lösen sich die Gräten quasi auf.
Sie lösen sich nicht auf, aber sie sind geschnitten und man merkt es aber nicht. Man merkt die Gräte weniger wie bei Forelle oder sonst was, weil die Gräte ist dann im Endeffekt länger wie jetzt das von dem Rotauge.
Und geschmacklich, wie würdest du das vergleichen dann?
Er hat einen eigenen Charakter. Also ich habe Gastronomie, wo dann die Frau, also ein Norddeutscher kommt, sagt er, der Fisch hat Charakter. Wenn du jetzt einen anderen Fisch nimmst, du merkst nicht, welche Art es ist, weil der relativ neutral ist. Ich meine, das Kretzer ist ja sehr neutral, also es schmeckt nicht nach, also wenn jemand keinen Fisch mag, mhm, dem sollte man einen Kretzer servieren, weil der hat keine Gräten und hat keinen Geschmack. Und das Rotauge hat einen Eigengeschmack, hat Charakter, aber das ist halt auch eine Herausforderung. Wenn man den Geschmack jetzt nicht so möchte, man kann ja mit Gewürzen ein bisschen mehr spielen, aber er ist regional. Das ist der Vorteil im Vergleich zu allen anderen Sachen, die am See angeboten werden, dass der Fisch eigentlich direkt aus dem See kommt. Der ist regionales Produkt.
Das heißt, bei vielem, was die Gäste dann hier so serviert bekommen, ist das gar nicht automatisch so, dass das Fische sind, die im See gefangen werden?
Wir haben einen Verein gegründet, Bodenseefisch e.V. Und da haben wir eine geschützte Marke, Wildfang Bodensee. Und wenn das Logo in der Speisekarte ist, dann ist der Fisch zu 100% aus dem Bodensee. Wenn das Logo halt nicht drauf ist, dann kann es sein, dass er bloß mit dem LKW dran vorbeigefahren ist.
Das heißt, ich bestelle hier im Restaurant, bekomme dann Felchen serviert und die sind dann auch frisch gefangen, aber eben nicht aus dem Bodensee. Die kommen dann von woanders her.
Ich meine, mit den Felchen haben wir jetzt momentan am Obersee ein dreijähriges Fangverbot. Und als erster Vorstand von Bodenseefisch e.V. habe ich mir erlaubt zu schreiben, es hat einen Vorteil, weil wer jetzt noch frischen Bodenseefelchen verkauft, ist ein Betrüger. Weil er kann nicht aus dem Bodensee sein, weil wir fangen keine Felchen mehr am Obersee.
Das heißt, Felchenfang findet nicht mehr statt am See?
Am See ist, viele wissen das nicht, wir haben zweierlei Fischereirechte. Also der Untersee darf er weiterhin Felchen fangen, bei denen ist es auch weniger geworden, aber am Obersee ist Fangverbot. Wenn sich mal einer verschwimmt, ich darf ihn vermarkten, aber aktiv drauf fischen darf ich nicht.
Du hast gerade die Schutzmarke Bodenseefisch e.V., den Verein, dem du auch vorstehst, schon erwähnt. Wie kam es dazu, dass du dich engagierst in diesem Verein, beziehungsweise den sogar mitgegründet hast?
Ja, ich bin Mitgründungsmitglied, vielleicht auch Hauptinitiator. Mich hat immer gestört, dass man am Bodensee alles Mögliche unter dem Deckmantel Bodenseefisch verkauft.
Das, was wir gerade beim Felchen thematisiert hatten.
Ich meine, das war hier ein sehr bekanntes, exklusives Restaurant, hat damals die Bodensee-Lachsforelle verkauft. Und meine Mutter im Fernsehen, ein toller Bericht, halbe Stunde, und meine Mutter hat mir angerufen und gesagt, kannst du nicht machen? Ich sagte, wieso, sehen es doch, geht. Und das war für mich immer so was, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass man, egal ob Saibling, Lachsforelle, die sind sicher nicht aus dem See, Saibling vielleicht, Seesaibling, aber Lachsforelle ist aus der Region. Region, also die Aquakultur ist uns wichtig, wir brauchen die Aquakultur. Mhm. Nicht im See, aber aus der Region brauchen wir die Aquakultur. Aber Zander ist meistens nicht vom See, Barsch ist bedingt vom See, aber viele andere Sachen halt echt. Ich meine, man könnte dann genauso gut Pangasius verkaufen. Und da wird es dann auffallen. Aber viele Sachen, da fällt es halt nicht auf. Und das war für mich auch so ein Anspruch, dass ich gesagt habe, wir müssen doch irgendwas finden, dass man die Leute, die was Regionales wollen, das machen können. Und wir haben den Verein gegründet, international, also unsere Vorstandschaft ist international besetzt. Der Vorstand von der österreichischen Berufsfischer ist in der Vorstandschaft. Der Vorstand von der Schweizer Fischer, Berufsfischer vom Untersee, ich vom Obersee. Als zweiter Vorstand ist Gastronom, das ist ein Genussbotschafter von Baden-Württemberg. Und dann haben wir noch einen Vermarkter in der Vorstandschaft. Und unser Schriftführer ist dann von Slow Food ein Förderer.
Das heißt, ihr habt euch sehr divers in euren Fähigkeiten aufgestellt. Was treibt euch um? Was ist euer Anliegen? Also mehr den, wenn ich es richtig verstehe, dass das, was auf den Tisch kommt, auch entsprechend zu erkennen ist für die Gäste, für die Konsumenten?
Das ist für mich so das Hauptargument, dass man es klar definiert. Es gibt Gerichte, wo man ganz genau weiß, das passt. Das ist, ich habe mich mit Schutzmarken auseinandergesetzt und dann festgestellt, Champagner gibt es nur aus der Champagne. Andere Sachen, da ist vielleicht bloß die Zubereitungsart in der Region, aber bei Champagner, der muss aus der Champagne produziert sein, dass es Champagner ist. Und den Status wollte ich haben. Ich wollte Champagner-Status für das Ding haben und darum haben wir haben uns im Oktober 2020 gegründet und im Januar 2022, also keine 15 Monate später, haben wir eine eingetragene Marke gehabt, Wildfang Bodensee, gilt international. Und wenn das Gericht Wildfang Bodensee in der Speisekarte hinterlegt ist oder auch beim Berufsfischer, wenn der Aufkleber drauf ist, dann ist es zu 100% ein Wildfang aus dem Bodensee.
Okay, wenn der Aufkleber drauf ist, hast du gerade gesagt. Ich wollte noch fragen, wie die Gäste das denn erkennen können, wenn sie rund um den See unterwegs sind und der kleine oder große Hunger kommt und es sollte vielleicht Fisch sein. Woran kann ich erkennen, dass ich es mit Fisch aus dem Bodensee zu tun habe?
Ja, also das ist wir haben zusammen ein Logo entworfen und mir war es wie den anderen auch wichtig, dass es nicht erklärt werden muss. Mhm. Dass man den Bodensee, die Umrisse des Bodensees erkennt, man erkennt einen Fisch. Obendrauf ist dann noch eine Kochmütze, weil Gastronomie auch mitmacht. Und dann steht Wildfang Bodensee drauf und dann ist es 100% Wildfang aus dem Bodensee. Mhm.
Das hast du jetzt schön erklärt und auch mitgedacht, weil unsere Hörerinnen und Hörer das ja nicht sehen können. Ich kann es gerade sehen, das Logo, aber es ist genauso, wie du es beschrieben hast. Wir werden das natürlich auch in den Shownotes verlinken, dass man sich das auch angucken kann. Wie viele Fischereien, wie viele Gastronomiebetriebe konntet ihr schon dafür gewinnen?
Wir haben jetzt, ich glaube, 65 Mitglieder und Tendenz steigend. Und wir sind auch ganz froh, dass bei den Förderern, die im Touristikverbände dabei sind, also Regio West und DBT. Mhm. Das sind eigentlich die zwei großen Touristikverbände am deutschen Ufer. Das ist für uns natürlich gigantisch, dass die das mit unterstützen, weil, wie gesagt, das ist ein ganzes Netzwerk. Ja. Wir fischen zwar mit Netz, aber das Ganze ist ein Netzwerk von der Berufsfischer über Gastronomie, über den Tourismus. Das spielt alles zusammen und das macht den Verein so besonders. Mhm.
So wie du das beschreibst, so wie du es vorhin so schön erklärt hast, das Rotauge ist mein Brotfisch, da fange ich am meisten davon. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist es ja, glaube ich, auch ganz vernünftig gedacht, wenn man sich auf das konzentriert, was da ist und das auch versucht, den Leuten anzubieten.
Ja, ich meine, bis vor 10 Jahren hat man das Rotauge gar nicht gekannt, weil wir es nicht beworben haben. Wir haben ein Marketingkonzept gehabt. Wir haben das in Bayern einmal angefangen, ganz klein. Mittlerweile ist es international. Das wird über die 4 Länderregionen wird es jetzt dieses Jahr erstmalig beworben. Und das ist einfach nachhaltig. Der Fisch, der ist eigentlich hat einen perfekten biologischen Fußabdruck. Der ist hier aus dem See geschwommen. Und die anderen, die suggerieren, als wären sie im Bodenseefisch, die sind halt mit dem LKW hergefahren. Mhm. Ich schaue von Haus aus nicht so ökologisch. Mhm.
Du hast gerade gesagt, dass er sich, also ein Thema im See ist ja im Bodensee der Nährstoffmangel, was ja auch für die Felchen das Problem war oder ist. Das ist beim Rotauge ein bisschen anders, gell?
Ja, ich meine, das Felchen ist jetzt zusammengebrochen, aber 2013, glaube ich, war es, sind die Fangerträge um 50% eingebrochen, war aber immer noch relativ, auch noch 60-70% vom Fangertrag. Und seit dem Jahr hat man jedes Jahr 10-20% weniger Fangertrag gehabt.
Jedes Jahr?
Jedes Jahr, von Jahr zu Jahr 10-20% weniger Fangertrag. Und dann haben wir damals eine Petition gegründet, ein Juwel hungert, rettet den Bodensee. Wenn es so weitergeht, haben wir in 10 Jahren kaum noch Felchen, weil die keine Nahrung finden, weil die Nährstoffe, also hauptsächlich Phosphat, wird relativ stark entnommen aus dem See. Und dann ist das Verhältnis zwischen Phosphat und Stickstoff ein anderes. Dann ist halt mehr Stickstoff drin wie Phosphat und dann bilden sich andere Planktonarten und die frisst das Felchen nicht. Und jetzt ist es halt so, dass wir oft an dem Punkt sind, wo das Felchen halt dann zusammengebrochen ist. Und dann hat es heißen, okay, wir müssen jetzt das Felchen schonen. Es gibt jetzt ein 3-jähriges Fangverbot am Obersee, jetzt ab 2024.
Damit die Bestände sich regenerieren können, ist das der Plan?
Der Plan ist, dass sie sich regenerieren können, aber wenn sie nichts zu fressen haben, dann werden sie sich nicht regenerieren. Sie sind ja nicht überfischt, die Bestände. Das ist ja der Unterschied. Okay. Das ist ja der Unterschied. Wenn die überfischt werden, dann wird es einen Sinn machen. Aber wenn die nichts zum Fressen haben, und du schonst sie 3 Jahre, dann haben sie immer noch nichts zu fressen.
Das heißt, nicht ihr Fischer habt zu viel rausgeholt, sondern die Felchen haben zu wenig zu fressen.
Ja, genau. Mhm. Hängt vielleicht auch mit dem Klimawandel zusammen. Mhm. Viele andere Sachen werden vorgeschoben, aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass das Hauptproblem die Nährstoffsituation ist.
Und da haben Rotaugen und andere einen Vorteil?
Beim Rotauge ist es halt so, viele, die in der Region Nachrichten aufmerksam nachverfolgen, haben mitbekommen, dass die Quakermuschel im See präsent ist und die Das Rotauge, das ist mit dem Karpfen verwandt und die haben eine Gaumenplatte und damit können die Muscheln knacken. Und jetzt ist eigentlich die Hauptnahrung von den Rotaugen sind einfach die Quackermuscheln.
Das sind so kleine, das ist so eine eingeschleppte Art, so kleine Muscheln sind das, ne? Mhm. Die man jetzt überall auf dem Grund des Bodensees mehr und mehr findet.
Man hat Erfahrungswerte aus Amerika, dass die innerhalb von 10 Jahren den ganzen See, ich glaube zu 80% oder 90% belegen.
Innerhalb von 10 Jahren?
Ja, so war es in Amerika. Und früher gab es die Dreikantmuschel, die war bis 20 oder 25 Meter Wassertiefe. Die neue, die Quakermuschel, die geht bis in die tiefen Tiefen, bis 250 Meter runter. Und eine erwachsene Muschel reproduziert 1 Million Nachkommen.
Eine Muschel macht 1 Million Nachkommen.
So habe ich es verstanden.
Dann dürfen sich die Rotaugen aber schmecken lassen, oder? Wenn man das in den Griff kriegen möchte.
Ja, also die Rotaugen, die räumen dann schon auf. Und das ist halt bei mir, wenn ich die Rotaugen verarbeite, habe ich quasi ein Kieswerk in der Verarbeiter drin. Weil die schlucken die ganzen Muscheln. Ein
Kieswerk? Der Kalk von den Muscheln?
Da nimmst du mal ein Messer ein bisschen mehr her, aber dann wird das Filet gewaschen und dann ist der Kalk dann nicht mehr drin.
Und dann haben wir einen leckeren Fisch in der Pfanne im Idealfall. Was ist dein Lieblingsgericht, wenn wir es gerade von den Rotaugen haben? Was machst du am liebsten damit?
Ich mag am liebsten die Bratfisch. Also das ist eigentlich Rezept von meiner Oma. Mhm. Da werden dann nehme ich die Kleinen her. Die werden dann in Butter oder was rausgebraten oder Öl. Und dann kommen die in der Schüssel rein und mit Zwiebel, Wacholder, Senfkörner, Lorbeerblatt und dann das Ganze mit Essig abgedeckt. Und dann, wenn die 2 Tage durchgezogen sind, dann wird es bei den Kleinen die Gräten alle zersetzen. Und dann ist es so ein herzhafter Snack am Abend. Mag ich sehr gerne so.
Okay. Ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal verschriftlichen und dann mit in die Shownotes packen für unsere Hörerinnen und Hörer. Da kriege ich jetzt auch schon Hunger. Ich wollte gerade sagen, das ist das einzige Problem. Wir reden über den leckeren Fisch. Jetzt müssen wir nur noch reinbeißen. Das sparen wir uns jetzt aber an der Stelle. Stattdessen frage ich dich noch, Wie blickst du in die Zukunft als Bodenseefischer? Ich weiß nicht, hast du Nachwuchs in den Startlöchern? Wie denken deine Kolleginnen und Kollegen drüber? Wo geht's hin?
Der Gedanke der Ministerien war, dass man die Fischer reduziert von 120 auf 80. Dieses Jahr sind es keine 60 mehr.
Keine 60 mehr?
Nein, weil viele aufgehört haben. Viele haben sich total aufs Fähen fixiert gehabt und dann gesagt gehabt, also wenn ich keine Fähen mehr fangen kann, mit den Rotaugen anfangen tue ich nicht, weil du musst einen Markt aufbauen, du musst separate Maschinen haben, die kannst du nicht mehr von Hand alle filetieren, die musst mit Filetiermaschinen filetieren, du musst sie einschneiden. Ist ein bisschen mehr Arbeitsaufwand, aber ich habe gesagt, ich möchte den Weg gehen. Ich persönlich habe 2 Mädels, die eine Schmalerin, die eine schafft beim Pharma-Dienstleister, Pharma-Abfüller. Ich glaube nicht, dass die kommen, aber wenn sie Interesse hätten, wenn die einen Partner finden, der begeisterter Fischer ist, ich bin ja noch jung. Bin ja erst 56, ich habe noch 15 Jahre zu arbeiten.
Also. Ja, absolut, so schnell geht das nicht.
Gell? Ja, also von dem her. Ja, und wenn es bei mir nicht klappt, ich möchte, dass der Beruf in die nächste Generation geht. Und die Rotaugen ist für mich die Alternative, die machbar ist. Ich meine, wenn ich sage, uns geht so schlecht, wir fangen keine Fächen, dann vergraue ich die letzten Kunden. Und wenn ich sage, es gibt Alternativen, wir fangen Rotaugen, wir fangen andere Fische auch. Also das ist so mein, ich schaue immer noch optimistisch in die Zukunft.
Ich wünsche euch viel Erfolg.
Dankeschön.
Und danke, dass wir bei euch sein durften.
Ja, gerne, gerne.
Das war der Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Heute mit Bernd Kaulitzki aus Wasserburg. Und wenn ihr mehr über die Bodenseefischerei, die Rotaugenwochen und den Verein Wildfang Bodensee erfahren möchtet, dann schaut wie immer in unsere Shownotes. Und natürlich auch, wenn ihr das Rezept von Bernds Oma ausprobieren möchtet. Ich kann nur sagen, sehr, sehr lecker. Mein Name ist Peter Meisterhans. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.